Also mein Name ist Christian Horschert und ich referiere hier über Hostsharing, was eine Genossenschaft ist, die zurzeit 45 Mitglieder hat und seit ungefähr einem Jahr existiert. Und ich will halt diese Wirtschaft vorstellen. Ich bin ein bisschen durch, darum kann das sein, dass ich manchmal ein bisschen Aussätze habe. Also, okay. Ich fange mal mit der Geschichte. Also Anfang 2000 wurde die IGSK gegründet. Das ist die Interessengemeinschaft der Strato-Kunden gewesen damals, die sich halt, also gerade die Leute, die hochpreisige Pakete hatten und die halt mit dem Service nicht zufrieden waren und einfach keine Lust mehr hatten, so viel Geld auszugeben für die Serviceleistung anderer, ohne irgendwas davon zu haben letztendlich. Und haben dann etwa im Mai 2000 das Projekt Host 7 gestartet, was allerdings ziemlich schnell zerbrochen ist an der an dem Streit zwischen den Open Source und den Closed Source Leuten. Ja, also was da nun genau war, das weiß ich auch nicht, weil ich erst seit einem halben Jahr dabei bin. Aber die Leute, die den Open Source Teil vertreten haben, haben dann mit einigen anderen Leuten am 6. Dezember 2000 Hostsharing als Genossenschaft gegründet. Warum eine Genossenschaft, das erkläre ich später. Also es ist halt so eine Konstruktion, die halt für die Form und für die Idee, die da vertreten wird, einfach auch die beste Möglichkeit darstellt. Ja, im Januar gab es dann die erste virtuelle Mitgliederversammlung. Im Unterschied zu den meisten anderen Genossenschaften, die halt normalerweise Wohnungsbau oder wie auch immer sind, ist es ja so, dass die Leute sich halt treffen für die Mitgliederversammlung. Bei uns ist das so, da Leute zum Teil in Staaten sind, zum Teil irgendwie in Rumänien oder sonst wo, gibt es bei uns eine virtuelle Mitgliederversammlung. Und das war halt auch gar nicht so einfach durchzusetzen, weil das wirklich einmalig ist. Also in dem Sinne gibt es halt also diese Form nicht wirklich. Also es ist halt zwar eben durchgegangen, aber das muss noch irgendwann auch reformiert werden, also dieses Genossenschaftsrecht. Der Rest ist erstmal vielleicht wieder egal. Dann, Hostsharing ist erst seit dem 8. Oktober wirklich eine eingetragene Genossenschaft, was halt ein paar Vorteile mit sich bringt. Oder sagen wir, das Arbeiten ein bisschen erleichtert. Und den letzten Punkt habe ich dazugenommen aus dem Grund, weil Hostsharing in der besonderen Form als Genossenschaft Thema von einigen Diplomarbeiten ist, von BWLern und so, weil halt wie gesagt diese Form in dem Sinne auch einmalig ist. Also es gibt bisher nur diese Genossenschaft in der Form und aus dem Grund ist halt das Interesse auch ziemlich groß bei den Leuten. Die Idee von Hostsharing ist halt letztendlich die Möglichkeit oder die Idee des Open Source, also oder der Open Source mit wirtschaftlichen Aspekten zu verbinden. Also wobei jetzt hier halt nur jeweils drei Teile aufgeführt sind. Also zum einen die offene Kommunikation, das meint vor allem die Transparenz in Sachen Technik und Finanzen, eine weitgehende Mitbestimmung der Mitglieder und der Know-how-Austausch, der halt passiert durch Mailinglisten und Foren und so weiter. Dann die wirtschaftliche Seite der ganzen Sache. Also es ist so, dass die Mitglieder zahlen für die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen. Dann ist es so, dass die Mitglieder natürlich an dem Arbeitsbedarf beteiligt werden. Also das, also fängt halt an irgendwie also Paketadministration, irgendwie Skripte entwickeln und so weiter. Es gibt ja schon beim Hosting eine ganze Menge Sachen zu machen, die also schon knifflig sind auch. Also einfach irgendwie, also gerade wenn man das so teilt, dass es halt eine ganze Menge Sachen gibt, wo Leute root-ähnliche Rechte haben müssen, ohne root zu sein. Und natürlich die Beteiligung am Kapitalbedarf. Das heißt, also in dem Fall ist es so, wenn man in die Genossenschaft eintritt, muss man wenigstens einen Geschäftsanteil aufbringen oder eben mehrere. Und diese Geschäftsanteile werden nachher entsprechend der Geschäftsanteile, wenn Überschüsse erwirtschaftet werden, auch wieder verzinst, also ausgezahlt. So, was macht Hostsharing? Also Unix-Hosting, Domain-Services, also sprich KK, irgendwie Neuanmeldung und so weiter. Web-Hosting-Pakete, im Moment haben wir bloß Single- und Multi-User-Accounts. Geplant sind auch dedizierte Server. Den ersten gibt es auch schon auch im Januar. Die letzten beiden Punkte existieren so noch nicht richtig, außer als Application Services, also CVS geht zwar, aber noch nicht so, wie das vielleicht auch sinnvoll wäre. Und als Content Management System ist bisher, glaube ich, das einzige SOAP am Start. Aber wir sind halt dabei, noch ein bisschen auch zu gucken, was es noch so gibt. Oder auch, wir haben halt auch ein eigenes CMS, was aber irgendwie nicht ganz zu Ende gemacht wurde und der Mensch, der das sich ausgedacht hat, das so schlecht dokumentiert hat, dass man dann wirklich nicht weiterarbeiten kann. Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen durch, sorry. Welche Zielgruppen gibt es? Also zum Teil sind also Leute, die da mitmachen, in private Anwender, die so ein bisschen was wissen und vor allem auch was, also eben auch probieren wollen, was sonst bei vielen Webhostern einfach nicht geht. Dann Leute, die keine Erfahrung haben und einfach wissen wollen, was dazugehört, Webhosting zu machen. Dann kleine Provider, die also halt ein bisschen flexibler ihren Kunden was anbieten wollen. Also so ein Mensch bin ich halt auch. Ich mache halt auch also Webhosting für Kunden. Ja, Webdesigner. Kleine Unternehmen. Also was aber überhaupt eben gar nicht gewollt ist, es ist halt so Billig-Hosting zu machen. Das heißt, das soll alles schon sehr hochwertig sein und eigentlich auch das, was also wo man eben bei anderen, also bei großen Providern oder so, einfach auch wirklich viel Geld für bezahlt. Und das hält sich halt da noch in Grenzen, auch wenn man halt viele Domains hat und viele Kunden hat und so. Also ich bin halt dazu gestoßen, weil ich vor einem halben Jahr auch überlegt hatte, selbst zu hosten und festgestellt hat, was mich das halt irgendwie eben für 2 Jahre 24.000 Mark gekostet hätte und in der Art und Weise, wie das jetzt ist, ist es halt irgendwie, also bin ich beim Zehntel oder so für dasselbe. Was haben wir im Moment an Hard- und Software? Also zurzeit gibt es halt einen Server, der in Staaten steht, wobei das eben damals einfach eine Kostenfrage war, weil vor allem Traffic in Deutschland einfach unbezahlbar ist, wenn man halt wirklich großen Traffic hat. Und es ist bei einem Dienstleister Datapipe, der halt sehr gut angebunden ist, sowohl an die MAIs, glaube ich. Als Software laufen ja, also eigentlich die Standarddienste, die man nur so erwartet. Was aber eben noch besonders ist, das ist, dass man in den Paketen, die man hat, selber Software installieren kann. Das heißt, also, was weiß ich, also so angefangen von irgendwelchen Image-Processing-Tools über ja, irgendwie Log-Analyzer und so weiter. Also es, die einzige Voraussetzung dafür ist, dass es einen Hostmaster gibt, der das betreut. Dass ja genügend Serverplatz und auch Serverleistung da ist für diese Anwendung und dass es eine Möglichkeit gibt, das abzurechnen. Und natürlich, das darf halt die Sicherheit des Servers nicht gefährden. Das ist natürlich klar. Das ist ein Rechtschreibfehler. Jedes Paket als solches stellt eine Unix-User-Gruppe dar. Ich weiß nicht, also ob ich das erklären muss, aber wahrscheinlich nicht. Es ist halt möglich, mehrere POP3 und IMAP-Benutzer zu haben und ein oder mehrere Shell- und FTP-Benutzer. Das hängt halt ab davon, ob man einen Single-User- oder einen Multi-User-Account hat. Also man kann halt bei einem Multi-User-Account auch noch sozusagen diese Accounts weiter vermieten, verkaufen, wie auch immer. Also sozusagen mit einem Multi-User-Account mehreren Usern auch einen vollständigen Zugriff gewähren, letztendlich. Natürlich gibt es eine Quota, die den Plattenplatz begrenzt, kann aber eben auch aufgestockt werden. Dann kann man theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Domains haben. Also ja, das ist auch ganz einfach eigentlich gelöst, die ganze Geschichte. Was noch wichtig ist, dass man bei Bedarf halt wirklich eine eigene IP bekommen kann, wobei natürlich der Adressraum auch begrenzt ist. Also wir haben halt glaube ich 32 Adressen. Und kann aber eben damit auch Sachen machen wie eben eigenes Secure HTTP, Anonymous FTP und so weiter, auch CVS. Und dann nochmal explizit, dass halt in jedem Paket eigene Software und Software-Module installiert werden können. So, jede Domain ist eigenständig. Das heißt, es gibt da keine Unterscheidung, wie bei einigen Providern, die unterscheiden zwischen Haupt- und Zusatzdomains. Es gibt zum einen automatisch die Domains für Mail und FTP und www. Und man kann halt sehr einfach durch einfach Anlegen eines Ordners hat man eben eine neue Subdomain. Die im Prinzip auch, also die Menge der Subdomains kann im Prinzip auch unendlich groß sein und man kann außerdem seine eigenen Zone-Files erstellen. Wobei das natürlich auch ein bisschen tricky ist, weil wenn man da Blödsinn macht, dann kann man auch sein ganzes Paket oder seine ganze Konfiguration zur Sau machen. Die eigentlichen Features, die sozusagen neben der Standardform existiert, sind halt eine eigene HTTP-Conf, das heißt, im Prinzip kann man seinen Server so konfigurieren, wie man das braucht. Dazu braucht man allerdings auch eine eigene IP-Adresse. Gibt es einen externen MySQL-Daemon, Secure HTTP, Anon FTP, Mailinglisten, CVS und SOAP und außerdem auf Anfrage auch weitere Features. Also es gibt ja bestimmt noch andere Sachen, die einem so einfallen könnten. So, jetzt die Frage, warum haben wir die Genossenschaft gewählt als Modell? Es ist ja so, dass die, um halt sowas zu betreiben, braucht man ja schon eine Rechtsform, die eben einerseits auch geschäftsfähig ist und auch sowas ermöglicht, dass man mit vielen Leuten Geschäfte tätigen kann. Andererseits aber eben auch keine, andererseits auch einige
einfache Formen, wie zum Beispiel problemlosen Ein- und Austritt von Mitgliedern hat, also weil bei irgendwie anderen Formen, die halt wirtschaftlich funktionieren würden, ist es halt sehr viel schwieriger, Leute zu binden oder auch relativ einfach wieder zu entlassen aus der Firma. Dann gibt es halt ein sehr, also das Genossenschaftsgesetz bietet halt ein sehr weitreichendes Mitspracherecht, was halt so weit geht, dass jedes Mitglied Möglichkeiten hat, in die Finanzen irgendwie Einblick sich zu verschaffen und also auch wirklich Entscheidungen irgendwie aktiv voranzutreiben. Denn was halt ein sehr großer Vorteil war, das ist der geringe Kapitalbedarf, den man erstmal hat, weil Firmengründungen wie GmbHs und so weiter schlagen erstmal 50.000 Mark zu Buche oder ja auch, also alles was mit Anwälten zu tun hat und so weiter, ist bei anderen Rechtsformen auf jeden Fall sehr, sehr viel teurer. Dann ein wichtiger Punkt, der hat die Genossenschaft abgrenzt von dem Verein, weil es also wäre ja auch prinzipiell denkbar, einen Verein zu gründen, der sowas macht. Der Verein hat bloß den Nachteil, dass man natürlich also den Mitgliedern eines Vereins, also die dürfen keine, also so hat im Vereinsrecht keine, also kein Geld von dem Verein kriegen und dürfen nicht durch den Vereinszweck ihr Überleben sichern. Das ist halt bei einer Genossenschaft anders. Also es ist im Prinzip ein wirtschaftlicher Verein, wenn man so will. Ein Vorteil ist eben auch noch, dass sowohl private Personen als auch Personen aus dem HGB mitgliedsfähig sind. Das heißt also, auch eine Firma kann Mitglied bei Rothschild werden und nicht nur Privatpersonen. Und ja, eben der Haftungsausschluss. Das ist halt, also dass man eben nur mit dem Vermögen haftet und nicht selbstschuldnerisch. In der Genossenschaft laufen, also ja, die Entscheidungsfindung der Genossenschaft ist halt schwer demokratisch. Also es gibt halt eine Phase, in der diskutiert wird über die Mailinglisten, über Foren und so weiter. Und wo halt gegebenenfalls, also wenn es halt nötig ist, dass man kurzfristig abstimmen wird, halt ein Poll irgendwie gemacht wird. Und im Alltag entscheidet der Vorstand, der halt auch rechenschaftspflichtig ist, den man halt auch entlasten muss, wenn es nötig ist. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, geht diese sozusagen Diskussion, also wird weitergetragen in die virtuelle Mitgliederversammlung. Da wird sozusagen eine Beschlussvorlage erstellt, die der Generalversammlung, die also wirklich auch, also da müssen Menschen tatsächlich zusammenkommen in Riel und diese Beschlussvorlage beschließen. Oder eben auch nicht, wenn es nicht tut, dann muss nochmal eine virtuelle Mitgliederversammlung einberufen werden. Wenn dann eine Beschlussvorlage gefasst wird, wenn dann wieder kein, also sozusagen die Generalversammlung wieder kein, nee, oder die Generalversammlung ist dann gezwungen, eine Entscheidung zu fällen. Also es ist ja ganz klar, dass die dann irgendwie, um nicht halt das endlos zu treiben, halt einen Beschluss fassen muss. Allerdings darf der niemals gegen diese virtuelle Mitgliederversammlung getroffen werden, weil also Generalversammlung sind halt in der Regel auch sehr viel weniger Leute, damit die halt die Masse der Mitglieder auch nicht überstimmen können letztendlich.
Ja? Nur so, weil ich das ganz verstehe, weil ich auch in der Wirtschaft zu tun habe. Die Generalversammlung, wie viele Leute sind das dann?
10%? Ja, ich wollte nur fragen, diese Generalversammlung, weil ja sozusagen ja im Prinzip jede Entscheidung der virtuellen Mitgliederversammlung verifizieren muss oder halt bestätigen muss, dann darf das ja kein großes Aufkommen sein, sonst hat man ja überhaupt keinen Vorteil, ne, davon, dass man es virtuell macht. Deswegen,
Wie viele da jetzt da sein müssen und so, das weiß ich nicht. Ich glaube, das regelt die die Geschäftsordnung für die Generalversammlung, meiner Meinung nach. Ich weiß aber nicht genau, oder ob das, es kann nur sein, dass sowas im Genossenschaftsrecht ist, was für eine Art Genossenschaft hast du? Also, oder womit beschäftigst du dich? Genossenschaftsrecht.
Ich bin auch in einer drin.
Aber in was denn für einer?
Können wir auch später klären.
Okay, cool. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, wo ich relativ wenig Bescheid weiß, muss ich mal so sagen. Und zwar, also die eigentlichen Organe der Genossenschaft ist natürlich, das fängt natürlich an bei den Mitgliedern, also ohne Mitglieder keine Genossenschaft. Das ist so, alle Inhaber von Ämtern müssen Mitglieder sein. Das gilt auch für Vorstände und Aufsichtsräte. Es müssen mindestens 7 Mitglieder existieren. Das ist, glaube ich, auch im Genossenschaftsgesetz geregelt. Wenn die Zahl unter 7 sinkt, ist die Genossenschaft automatisch aufgelöst. Jedes Mitglied hat natürlich Rechte und Pflichten, was in den entsprechenden Betriebs- und Geschäftsordnungen auch festgelegt ist. Aber das wichtigste Recht, was halt jedes Mitglied hat, ist das Mitbestimmungsrecht. Also die virtuelle Mitgliederversammlung ist ein Vorbereitungsgremium. Sie hat vor allem die Aufgabe, eigentlich den Kontakt zwischen den Mitgliedern, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat herzustellen. Das heißt, damit alle Dinge, die diskutiert waren und beschlusswert oder beschlussnötig sind, werden halt dadurch vorbereitet. Dafür gibt es natürlich ohne Geschäftsordnung eine eigene. Dann die Generalversammlung. Das ist halt das höchste Beschlussorgan. Sie verabschiedet den Jahresabschlussbericht, bestätigt Beschlüsse und im Prinzip gehören der Generalversammlung auch alle Mitglieder an. Und die muss mindestens einmal im Jahr stattfinden. Außerdem, glaube ich, entlastet sie auch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Nee, doch, sie entlastet den Vorstand, genau. Der Vorstand soll vorrangig das Tagesgeschäft regeln und ist verantwortlich für technische Planung und Controlling sowie für die Umsetzung der strategischen Ziele. Der Vorstand ist auch Hauptansprechpartner für alle möglichen Belange der Mitglieder und natürlich gibt es auch dafür eine Geschäftsordnung und außerdem ist diese ganze Vorstandssache soll der Satzung ausgiebig geregelt. Das Kontrollorgan der Genossenschaft ist der Aufsichtsrat, der aus mindestens 3 Aufsichtsräten bestehen muss. Das ist so vorgeschrieben im Gesetz. Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft über den Vorstand. Das heißt, der Aufsichtsrat prüft den Vorstand und muss ihn halt gegebenenfalls einschreiten, wenn der Aufsichtsrat der Meinung ist, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dazu gibt es natürlich auch wieder eine Geschäftsordnung. So. Wie finanziert sich das Ganze? Dadurch, dass eben das Ziel der Genossenschaft zwar in dem Sinne keine Gewinnmaximierung ist, aber zumindest Kostendeckung und auch irgendwie also einfach ein wirtschaftlicher Betrieb, gibt es natürlich zum einen Eigenkapital, was gebraucht wird. Das ist halt in dem Fall bei Eintritt sind es 64 Euro. Es ist halt ein Geschäftsanteil. Es können mehrere erworben werden, aber im Höchstfalle pro Mitglied 15%. Das regelt meiner Meinung nach in unserem Fall die Satzung. weil es ist, glaube ich, Genossen, im Genossenschaftsgesetz gibt es da eigentlich andere Regelungen. Dann ist das so, dass die Einnahmen, die wir erzielen, halt, oder die ja gemacht werden, halt der Mitgliedsbeitrag, der jeden Monat zu entrichten ist. Dann gibt es pro Vorfall, das heißt in dem Fall zum Beispiel KK, Neumeldung einer Domain, Einrichtung von CVS oder von Anonymous FTP, eigene IP, eigene HTTP-Conf und so weiter. Also werden halt 8 Euro fällig, wobei eine ganze Menge Sachen auch durch Skripte geregelt sind. Das heißt, man muss da eigentlich nichts weiter machen, als ein Skript laufen zu lassen, aber die Erstellung des Skriptes, also das sind halt auch zum Teil Skripte, die wirklich nicht trivial sind, damit wird das halt finanziert. Weil wir ja auch als ein Ziel haben, die Arbeit der Leute zu vergüten, die in der Genossenschaft arbeiten. Also für die Genossenschaft und für andere Mitglieder sozusagen. Ja, die Vermietung von Webhosting-Paketen und Domain-Services, das ist ja also eben genau das, was oben mit diesen 8 Euro gemeint ist. Dass ja, also man eben die Möglichkeit hat, Single- und/oder Multi-User-Account zu haben. Also ich habe zum Beispiel auch beides, also immer einen Single-User-Account, mit dem ich halt meine eigenen Domains habe, einen Multi-User-Account, wo halt meine Kunden sind. Und Domains, wobei sich das bezieht sich vor allem auf die E-Domains, weil CNO ist halt sehr viel teurer. Und das sind halt 6 Euro pro Jahr. Also da sieht man auch was, also das sind halt auch die realen Preise, das ist halt ein Aufschlag von etwa 15% oder so auf den eigentlichen Preis, der wirklich tatsächlich zu entrichten ist an den Denik und an den Kornik. Die Ausgaben ist klar, also das sind halt es gibt halt 2 Arten von Ausgaben, nämlich einmal die durch Mitglieder sozusagen selber erzeugt werden und auch dadurch eben gedeckt werden, sprich also Domain-Konnektierung, der Datentransfer und die Miete des Servers. Dann gibt es weitere Kosten, die halt durch weitere Einnahmen gesichert werden müssen. Das ist so, was man halt so kennt, Post, Telefon, Buchhaltung und so weiter. Also wobei da natürlich die letzten Punkte auch wichtig sind, weil das sind Sachen, wo halt Leute aus der Genossenschaft auch wieder Geld bekommen und natürlich auch der Rückfluss des Kapitals, was mal gegeben wurde. Die Überschussverteilung sieht so aus, dass der Arbeitseinsatz wird stundenweise abgerechnet. Also wir setzen halt für bestimmte Aufgaben Vorgabezeiten. Das ist klar, weil also wenn jemand sozusagen nicht so fix ist, ist es ja Quatsch, wenn man ihm eigentlich dafür mehr Geld gibt. Bisher ist es eben noch so, dass wir in diesem Jahr noch keine Vergütung für Arbeitsleistungen bezahlt haben, weil halt die Aufbauphase auch erstmal ziemlich teuer war durch den Kauf des Servers und so weiter. Aber das wird halt ab Anfang 2002 werden halt die Arbeitseinsätze auch vergütet. Dann ist es so, dass natürlich der Kapitaleinsatz verzinst werden muss, weil wenige Menschen geben Kapital ohne das erwarten, dass da wenigstens das plus ein bisschen mehr bei rauskommt, weil das kann man sich auch woanders hin tun. Das wird in der Regel erreicht durch den Erwerb von Geschäftsanteilen zu je 64 Euro. Wir haben das bei uns so geregelt, dass wir immer die Arbeit vor dem Kapital bezahlen. Das heißt, Das heißt, dass die Leute, die halt wirklich irgendwie ständig da Jobs machen, halt tatsächlich auch Geld dafür kriegen. Der Vorteil dieses Modells, weil es halt auch ein Stück anders ist, als es eigentlich im Genossenschaftsrecht geregelt ist, Das ist halt, dass man dadurch sehr viel gerechter die Gewinne verteilt, die erwirtschaftet werden. Natürlich, also in das nur noch die Arbeit berücksichtigt, die eben überhaupt geleistet wurde, weil das Problem ist halt irgendwann, wenn man das nicht tut, dann da findet man irgendwann niemanden mehr, der irgendwas macht, ist ganz klar. Also wenn man halt seine, also 5-6 Stunden pro Tag damit verbringt und da auch nicht zurückkommt, das ist einfach Frust. Der andere große Vorteil ist halt, dass man das Ganze skalieren kann, entsprechend dem Wachstum. Also, dass man halt erst diesen ganzen Rückfluss ermöglicht, in dem Fall, wenn es halt auch läuft. Weil man braucht halt, um das Geschäftsmodell so zum Laufen zu bringen, halt auch eine gewisse Anzahl an Leuten. Also, wir sind jetzt bei 45 und also hatten eigentlich geplant, bis Ende des Jahres 50 zu haben, aber es ist eigentlich so im Großen und Ganzen ganz gut. Also jetzt kommt auch der Punkt, wo es langsam anfängt, Überschüsse zu geben. Ja, als letztes ein paar Ausblicke. Also ab Januar gibt es einen Backup-Server, einen neuen, weil der alte, den wir hatten, der ist gehackt worden. Das war kein Dienst, den wir gemacht haben, sondern von irgendwelchen anderen Leuten. Und die haben halt irgendwelche Bulk-Dienste da drauf gehabt und sind, wie gesagt, gehackt worden. Darum ist das jetzt für uns auch ganz wichtig gewesen. Außerdem sollen halt gewisse andere Dienste da auch noch laufen, also ein zweiter DNS, ein zweiter Mail-Server. Dann, was ebenfalls im Januar laufen soll, ist JSP. Dann, was wir planen, ist noch bei wenigstens zwei weiteren Providern zu mieten oder zu hosten, das heißt, also zu hausen. Das heißt, da halt einfach noch Hardware hinzustellen, auch von wegen Ausfallsicherheit und so weiter. Wir hatten halt in letzter Zeit ein paar Probleme. Und das lässt sich eigentlich nur so richtig gut lösen. Also einer von den Servern soll auch eine Art Test- und Staging-Server sein, dass man erstmal bestimmte Dinge testen kann, gerade also wenn es halt um CMS-Sachen geht und so weiter. Das ist halt schon besser, das irgendwie separat zu testen. Dann Gateway-Angebote wie für SMS, Fax und so weiter. Das geht natürlich auch nur in Deutschland. Das ist ja Quatsch, das in den Staaten zu machen. Dann ab Mitte des Jahres ist geplant, ein Cluster einzurichten. Und ja, also als Langzeitziel, wobei es wirklich ein Langzeitziel ist, weil die Anforderungen sind sehr hoch da, also DENIC und Kornic Mitglied zu werden, weil also der DENIC zum Beispiel wird 30.000 Mark, glaube ich, haben für die Mitgliedschaft und halt eine entsprechend große Anzahl von Domains, die man da anmeldet, und von daher ist halt also was vielleicht mal in 2 Jahren, 3 Jahren mal aktuell wird. Naja, das war's schon. Also wenn auch irgendwer Fragen hat oder so, ich kann nämlich noch fragen. Infos gibt's dazu noch www.postsharing.net. Man kann auch da sich bei den Mailinglisten mit anmelden, kann auch in den Archiven durchgucken. Das Interessante daran ist ja, dass dadurch, dass wir halt alles eben archivieren, ist halt also für Leute, die sich grundsätzlich für Hosting interessieren, also für das, was irgendwie nötig ist, welche so Probleme auftauchen können, welche Sachen, ja, also, oder eben was mit einer Domain-Anmeldung, Ummeldung und so weiter eine auf sich hat, oder Domain-Services und so weiter, gibt es halt da auch ein recht gutes Archiv, und ja, das war's.